Willkommen beim Einfach-Machen-Podcast. Ich bin der Mike Mühlecker und im Einfach-Machen-Podcast frage ich nach, wie es anderen gelungen ist, Dinge einfach zu machen. Oder Dinge einfach zu machen.
Drei starke Frauen, drei echte Coachinnen. Ein gemeinsamer Nenner. Einfach machen. Zum ersten Mal treffen wir uns live auf der Engalm in Tirol. Ein Gespräch über Mut, Menschlichkeit, Coaching mit Substanz. Und was passiert, wenn man nicht nur redet, sondern tut? Bei mir sind heute die überaus populären Beatrice Müller, Evelyn Boster und Heike Wirth.
Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen im Einfach-Machen-Podcast. Wir haben heute Coaching mal drei. Drei Perspektiven, ein Ziel, Menschen ins Tun bringen. Ihr Lieben, herzlich willkommen. Ihr habt bei mir die Beatrice Müller, die Evelyn Woster und die Heike Wirth. Und uns drei verbindet was? Und ich frage euch, was glaubt ihr, was uns verbindet?
Auf alle Fälle Humor.
Gesunder Pragmatismus.
Na, anpacken, Dinge machen, Dinge umsetzen. Hast du ja eben auch gerade schon gesagt. Einfach machen.
Einfach machen verbindet uns. Das ist perfekt.
Prototyping. Also bei mir, bei mir wäre es definitiv das Prototyping.
Ja.
Was ja auch sowas wie schnell ausprobieren und schnell machen ist.
Genau. Cool. Wir vier haben uns online kennengelernt. Heute die erste Gelegenheit, wo wir uns alle gemeinsam physisch auch treffen. Das finde ich sehr schön und das hat jetzt auch lange gedauert. Wir waren gemeinsam in einem Programm, das uns auf, ich würde fast sagen, wundersame Weise zusammengeführt hat und wo wir, glaube ich, viele Gemeinsamkeiten gefunden haben. Was hat euch motiviert, aus dem Online-Kurs dieses echte Offline-Treffen zu machen?
Das ist eine sehr gute Frage. Also ich glaube tatsächlich, wenn man sich nur online trifft, was ja im Programm der Fall war, kann man natürlich auch sich schon so auf eine gewisse Art kennenlernen. Und man merkt, glaube ich, auch, mit welchen Leuten man eine gute Chemie hat, sozusagen. Also ich kann mich noch erinnern, Bea, als wir uns das erste Mal so online zusammen gebildet hatten, da hat man gemerkt, wir haben so viele Gemeinsamkeiten und das halt auch schon nur über den Computer. Das ist schon was Magisches, wenn das passiert. Aber dann ist es bei mir so, je mehr ich sowas spüre, umso eher will ich die Leute auch mal in echt treffen.
Mhm.
Weil das dann nochmal eine ganz andere Komponente hat und man dann auch sich nochmal auf eine ganz andere Art austauschen kann.
Ganz andere Qualität.
Ja.
Man kann ja, ich meine, über den Computer also Leute spüren, ja, funktioniert zum Teil, aber ist doch schon nochmal anders, wenn du neben einem sitzt, ne, und so die Energie fließt, da spürst du dich ja auch nochmal. Also du kriegst Verbindung auf nochmal auf anderen Ebenen, nicht nur visuell und durch Sprache, genau. Und die Gemeinsamkeiten, ja.
Ja, kann ich nur zustimmen, ne? Also vor allem, klar, online ist auch nett und lustig, aber irgendwie ist doch nochmal jetzt auch, ne, wenn man so in einer Gruppe zusammen ist, so die kleinen Gespräche hier und da und überhaupt auch mal zu sehen, wie groß ist die Heike eigentlich wirklich? Und das ist auch mal was anderes. Aber lustigerweise hatte ich schon jetzt auch, als ich hierher gefahren bin, schon auch das Gefühl, dass ich euch eigentlich schon ganz schön gut kenne.
Also,
ja, hatte ich manchmal so in meinem Kopf, das ist gar nicht so zusammengekriegt, dass ich euch noch nie gesehen hatte, das live. Echt, ja. Ne? Also das ist schon auch... Ja. Interessant, wie viel Nähe doch entstehen kann durch online, aber natürlich umso cooler, mal jetzt wirklich euch mal live zu sehen. Und vor allem auch ohne, ne, diese begrenzte, oh Gott, jetzt ist dann in einer Stunde, müssen wir wieder weiter, nächsten Termin und so.
Ja.
Das hat einfach auch nochmal was,
stimmt,
sehr entspanntes.
Also ich finde, diese Offenheit, die wir von Beginn an miteinander gehabt haben, die hat dazu geführt, dass wir jetzt das Gefühl haben, wir kennen uns schon lange.
Ja.
Das tun wir ja auch, aber halt, wir haben uns halt noch nie getroffen. Ich möchte vielleicht auf eure Angebote jetzt noch aneinander kurz eingehen. Bea, wenn ich bei dir anfange, Terramente, Körper, Geist und Natur, wie verbindest du Natur, Körperwahrnehmung und die mentale Gesundheit in deinem Angebot?
Das ist spannend, dass du das fragst. Ich hatte gestern mit einem Nachbarn erst das Gespräch, der mir gesagt hat, ach Gott, ich kann nicht schlafen. Der ist, also dem geht es nicht gut, er ist ein bisschen krank und er schläft nicht gut und alles ist so... es ist bäh. Und dann habe ich gesagt, du geh doch einfach mal ein bisschen durch den Wald spazieren. Und dann kam er abends, hat nochmal extra geklingelt und hat gesagt, er war jetzt eine Stunde im Wald und es geht ihm so viel besser. Und ich glaube, das ist so, na, die Natur steht vor unserer Tür. Wir brauchen da nur hingehen. Das kostet noch nicht mal was. Und wir können das einfach nutzen für unsere mentale Gesundheit, weil ich meine, jeder Besuch im Wald und jeder, der schon mal im Wald war, weiß das. Kaum betrittst du den Wald, bist du schon geerdet. Da bist du einfach ganz bei dir. Und wenn du dann auch verzichtest, Kopfhörer mitzunehmen und einfach zu lauschen, dann kommst du nach einer halben Stunde aus von deinem Waldspaziergang zurück und bist total entspannt und es geht dir also sehr viel besser. Ich habe das selbst erlebt, als ich krank war und darum nehme ich das zum Beispiel auch immer und arbeite da mit Klienten. Ich finde es auch sehr schön, mit Klienten in den Wald zu gehen und dort zu reden. Auch da hat so ein Coaching oder Beratungsgespräch auch eine ganz andere, also eine andere Tiefe, aber auch eine ganz andere Entspanntheit.
Ja, witzig, dass wir gleich bei dem Thema landen. Wir haben das Treffen ja auch in die Natur verlagert. Wir sind mitten in der Engalm, um uns herum viel Grün, viel Kühe. Und Gott sei Dank haben wir schon Käse verkosten können. Also da geben wir uns auch Mühe, dass wir diesem Teil da gerecht werden. Trotzdem, nur mal die Frage an dich, Bea. Was bedeutet für dich persönlich einfach machen in der Arbeit mit den Menschen?
Arbeit mit Menschen und einfach machen. Das ist schon ein Spannungsbogen. Welcher Mensch ist schon einfach?
Ja, wir vier zumindest.
Ja, das glaubst du. Frag mal die Leute, die mit uns zusammenleben. Also einfach machen. Ich glaube, also für mich ist die Magie in einfach machen liegt darin, dass ich die Leute nehme, wie sie sind, da wo sie sind, von dem Punkt, von dem sie kommen. Und dann lassen wir kommen, was kommen will und arbeiten mit dem, was auftaucht. Und ja, ich sage immer, lass die Energie einfach fließen. Das, was rauskommen will, das kommt schon. Und das ist für mich so dieses Einfachmachen. Ja, da sitzen, zuhören, Räume geben. Also im Prinzip musst du ja gar nicht viel tun. Die meisten sind schon froh, wenn sie mal reden können und mal so sich ihren Ballast von der Seele reden dürfen. Also gerade im Coaching und in der Gruppenarbeit, da machst du ja auch eigentlich nichts anderes als Räume geben und die Menschen gestalten lassen.
Was eine Rolle spielt dann wieder die Naturverbundenheit, wenn es bei um nachhaltige Veränderung geht?
Ja, ich meine, nachhaltige Veränderung. Ich finde, nachhaltige Veränderung ist genauso ein Thema. Das treibt mich eh schon lange rum, weil ich finde, so auch aus meiner eigenen Corporate-Erfahrung, du hast immer Trainings, du hast immer Workshops, aber wie nachhaltig ist denn das? Und ich meine, wir sind ja alle in dieser Branche und ich glaube, das ist etwas, was mich zum Beispiel sehr umtreibt. Was bedeutet denn nachhaltig und wie gewährleiste ich denn auch nachhaltige Veränderungen, wenn ich zum Beispiel mit Gruppen arbeite? Das ist eine Frage, die kann ich jetzt hier gleich mal zurückgeben. Also würde mich mal interessieren, was ihr dazu sagt.
Ja, sehr gerne.
Also für mich ist ein Schlüssel, ne? Du hast ja auch gerade gesagt, ich nenne es immer den Workshop-Kater. Workshop ist immer total super, alle sind total begeistert, nehmen sich viel vor und dann kommt wieder der harte Alltag und dann kommen zigtausend Sachen und ne, alles, was man erarbeitet hat, ist irgendwie vergessen. Und ich glaube, ein Schlüssel zu mehr Nachhaltigkeit, ne, um diese Ergebnisse umzusetzen, ist halt wirklich dran zu bleiben im Alltag. Und ich glaube, da braucht es manchmal einfach jemanden, der sanft in den Hintertritt oder dran erinnert. Ja, und dann kann man sich entweder also in meinem Fall, ich arbeite ja mit Teams, Führungskräfte in ihren Teams, entweder jemanden im Team einfach bestimmen, es muss nicht immer nur die Führungskraft sein, sondern ganz im Gegenteil auch gerne jemand aus dem Team oder ne, einfach, mache ich ganz gerne einfach auch regelmäßige Check-ins. Ne? Das muss auch gar nicht lange sein, aber einfach wirklich zu wissen, dass eine gewisse Verbindlichkeit dahinter ist, interessiert jemanden, was denn da jetzt wirklich passiert und einfach so dieses regelmäßige Dransein, diesen leichten Druck zu wissen, so, ja, stimmt, da, ne, nächste Woche habe ich wieder Termin, was haben wir denn da gemacht? Einfach, ne, das schafft den Raum die Dringlichkeit, dass man sich aber mit auseinandersetzt, die halt sonst einfach nicht da ist, weil dann der Alltag zuschlägt. Ne? Und das, ich glaube, Nachhaltigkeit hat einfach was mit Regelmäßigkeit, mit Routine und vielleicht auch Disziplin zu tun, ne? Und einfach regelmäßig sich die Zeit geben, dran zu denken und auch so ein bisschen zurückzublicken, wo sind wir denn schon und was ist als nächstes dran.
Ja, also ich glaube auch, Veränderung ist schwer. Also wir sind alle Gewohnheitstiere und jeder hat seine Routinen und man merkt ja auch an sich selber alleine, wie anstrengend es sein kann, wenn man nur eine neue Gewohnheit für sich etablieren will.
Ja.
Und ich sehe das auch ganz genau, wie du gerade gesagt hast, Evelyn, in Teams, dieser Alltag, der dann wieder einkehrt. Also es sind wirklich ganz tolle Momente im Workshop. Aber wie schaffst du es dann im Alltag, irgendwas zu verankern, was man sich vielleicht in dem Workshop vorgenommen hat oder was man vielleicht an tollen Ideen hatte? Also was ich teilweise wirkungsvoll finde, ist, wenn man mit Commitments arbeitet, also wenn man sich gegenseitig was verspricht in den Teams.
Ja.
Es gibt ja auch so diese typischen Listen, die man am Ende macht, wer macht was bis wann. Und da ist bei mir immer noch eine vierte Spalte dabei und die hat so ein Mafia-Gesicht mit so einem Hut und mit so einer Brille. Und das ist sozusagen der, ich glaube, das wird auch, ich glaube, man kann es auch, hat noch irgendeinen Spitznamen, den habe ich jetzt vergessen. Aber das ist sozusagen derjenige, der guckt, ob du es auch machst. Also der überprüft sozusagen das Commitment, was ja da sein sollte, aber was dann vielleicht manchmal so hinten runterfällt. Also du hast sozusagen noch eine extra Rolle mit eingeführt.
Dass für die freiwillige Selbstkontrolle sorgen soll, oder?
Ja, schon so ein bisschen, aber auch ne, mit einem positiven Sinn. Es geht ja jetzt nicht darum, dass man irgendwie den Leuten hinterher rennt, sondern eher, dass man irgendwie sagt, nee, wir wollten uns doch auch committen auf das. Und meistens hat man ja auch ein Ziel, was man erreichen will im Team. Und darauf soll es ja einzahlen.
Genau.
Ja.
Aber wiederholen, Selbstkontrolle.
Meine Erfahrung dazu, was auch hilft, was ich finde ich gut, weil ich da gut anknüpfen kann an das, was du gerade gesagt hast, ein Commitment abgeben und gleich damit zu denken, welche Hürden muss ich denn überspringen? Was könnte mir denn im Wege stehen? Und wenn das kommt, wie gehe ich denn damit um? Also das schon gleich quasi bei dem Commitment-Denken auch gleich noch darüber nachdenken, okay, wir wissen alle, Veränderung ist nicht leicht und da kommt sicherlich irgendwie eine Ausrede, die daher geflattert kommt und wie gehe ich denn dann damit um, wenn sie kommt? Da habe ich auch schon gute Erfahrungen mitgemacht.
Und gerne auch da noch ergänzen, ne? Also fällt mir auch noch gerade was ein, auch eine Umgebung schaffen oder ne, Strukturen schaffen, die das einfach das neue Verhalten möglichst leicht machen. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mich gesünder ernähren möchte, hilft es, wenn ich alle Süßigkeiten aus dem Haus verbanne und dafür überall geschnippeltes Obst aufstelle. Ne? Oder dass ich gar nicht aus der Versuchung komme. Ne? Und so gibt es natürlich auch Beispiele im Arbeitsleben. Ne? Wenn ich möchte, dass meine Mitarbeitenden dies und das anders tun, muss ich natürlich auch schauen, dass das Umfeld so ist. Ne? Dass es möglichst leicht fällt, das neue Verhalten einzuüben.
Genau, meine nächste Frage wäre ja sowieso an dich gegangen, Evelyn. Du arbeitest ja mit Teamleitern, die nach den ersten 150 Tagen in der Position ernüchternd feststellen, das habe ich mir anders vorgestellt. Das haut so nicht hin. Und da jetzt die Frage, was sind deren größte Hürden?
Ja, ihr kennt es wahrscheinlich auch, ne? Wenn du ein Team neu übernimmst, da überwiegt auf beiden Seiten ja erstmal die Neugier, sich kennenlernen, da ist so eine gewisse Aufbruchstimmung. Und dann lernt man sich aber natürlich besser kennen. Das ist im Team genauso wie in einer Beziehung oder in einer Freundschaft. Und dann merkt man halt einfach mal, ne, dass die Menschen halt anders ticken und dass jeder so seine Macken hat und seine Dinge, ne, seine Sicht auf die Dinge. Und am Anfang ist man meistens noch sehr höflich und kann das noch irgendwie so wegstecken. Aber nach einer Weile ist man irgendwann nicht mehr bereit, Kompromisse einzugehen. Und das ist genauso der Knackpunkt, ne, der dann irgendwann kommt, wenn so der Honeymoon vorbei ist, ja, und ja, dann knirscht es halt so ein bisschen. Ne? Da kommen die ersten Konflikte. Die Führungskraft ist vielleicht enttäuscht, weil ne, sie das Gefühl hat, mei, ich habe doch alles schon 10.000 Mal gesagt, ist doch eigentlich total klar, was ich irgendwie von denen möchte, aber die machen nicht. Die Mitarbeitenden wiederum ne, sind vielleicht auch enttäuscht oder überfordert oder irgendwie fühlen sich alleingelassen, ne, oder überrumpelt. Also da geht es oft darum, letztlich um Missverständnisse, ne, die einfach nicht aufgeklärt sind. Und einfach, ja, auch das Thema, dass man sich dann zwar kennt, aber eben doch nicht so gut kennt, dass eben ein Stück weit das Vertrauen doch noch nicht da ist. Ne? Ja. Und das sind meistens so Themen, wo ich dann mit den Führungskräften und den Teams dran arbeite, da reinzuschauen, ne, was es woran es hakt. Aber natürlich, ne, Vertrauen ist oft ein häufiges Thema. Es kann aber auch sein, ne, Abläufe oder unklare Ziele oder ne, überhaupt Unklarheit über die Richtung, ja, dass man da unterschiedliche Vorstellungen hat. Und diese ganzen Themen, also letztlich einfach so ein Neudeutsch-Alignment, ja, also dass man einfach sich da wirklich tief in die Augen schaut und einfach die unterschiedlichen Perspektiven zusammenbringt und einfach ne, drüber redet und Klarheit kriegt auf unterschiedlichsten Ebenen.
Ist auch eine Frage von unterschiedlichen Erwartungshaltungen. Geht da vielleicht, da gibt es Annahmen und das möchte ich doch so oder das.
Sicherlich, ne? Und natürlich, gerade bei mir sind es häufig Führungskräfte, die eben neu auch ins Unternehmen gekommen sind, das Team übernommen haben. Die bringen natürlich ihren Rucksack an Erfahrungen mit, ne? Und Ideen und Sichtweisen. Und das Team, das meistens dann eben schon im Unternehmen ist, hat natürlich auch einen Rucksack voller Erfahrungen. Und das spielt natürlich alles mit rein. Das wird alles nicht unbedingt offen ausgesprochen, aber ne, das zeigt sich dann halt irgendwie. Und wie gesagt, häufig oder meistens finden sich auf jeden Fall Lösungen, aber es sind halt einfach diese unterschiedlichen Themen, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind, die sich dann irgendwie zusammenbrauen und wenn die nicht bearbeitet werden, dann kommt es halt irgendwann einmal zum handfesten Konflikt oder handfesten Problem und vielen Enttäuschungen auf allen Seiten und da braucht es manchmal einfach jemanden von außen, ne, der da mit einem neutralen Blick drauf schaut und der da einfach die Dinge mal ans Tageslicht bringt.
Ist bei diesen frisch ernannten Führungskräften nicht oft so, dass die ja auch ja, mit Zweifeln herumgehen? Die sind von Zweifeln geplagt. Wie gehst du damit um? Und gleich anschließend, wie gehst du mit deinen eigenen Zweifeln um?
Ja, Führungskräfte, also ich würde sagen, da gibt es ganz unterschiedliche. Ne? Sicherlich gibt es viele, die auch Zweifel haben. Viele geben sie aber nicht zu oder ne, haben auch das Gefühl, sie dürfen sie nicht zeigen, weil sie davon ausgehen, dass eine Führungskraft stark sein muss und Stärke zeigen und bloß keine Schwäche zugeben darf. Ja? Oft ist aber dann die größte Stärke, wenn sie tatsächlich mal in der Lage sind, vor dem Team auch zuzugeben, dass sie eben nicht perfekt sind, nicht alles wissen, sich auch wirklich mal nahbar und persönlich zeigen. Also das ist oft eines, habe ich oft erlebt, ne, eines der größten Stärke-Momente, wo auch unheimlich viel Vertrauen entsteht und unheimlich viel Verbindung entsteht. Ne? Und was oft so der Umkehrpunkt ist, wenn der Führungskraft wirklich auch mal ja, die Rüstung ablegen kann, ne? Und, und wirklich mal das Visier mal aufmacht und zeigt, wer da wirklich dahinter steckt, nicht welcher Mensch. Denn wir sind ja alle Menschen und das verbindet dann ungemein. Also von daher, oft ist es, glaube ich, eher, ne, was öfter zur Herausforderung wird, ist eben, dass Führungskräfte eben genau diese Zweifel sich nicht erlauben zu zeigen und anzusprechen. Ja. Ich glaube, das wird häufiger zum Problem. Und zu deiner zweiten Frage, wie gehe ich mit meinen eigenen Zweifeln um? Ja, ich würde mal sagen, das ist ein ja, Auf und Ab. Also ich glaube, ich gehe relativ offen damit um. Natürlich, klar, wenn ich jetzt mit Teams und Kunden arbeite, würde ich jetzt auch nicht unbedingt immer, ne, gleich sofort sagen, ja, ich bin jetzt hier, ich zweifle total, ne, weil das ist ja auch die Erwartungshaltung, wenn du hier der Coach bist, dann sollst du durch einen Prozess führen. Aber es kommt durchaus schon auch mal vor, dass ich einfach sage, okay, ne, ich brauche, lassen Sie mal hier eine Pause machen.
Ja.
Ich muss jetzt nochmal neu justieren und überlegen, wie wir jetzt am besten weitermachen. Also ich bin da, glaube ich, schon, ich schreck ja auch mein Herz auf der Zunge, wie man vielleicht merkt. Von daher kommt da auch mal öfter mal eine Selbstkundgabe, wie es mir jetzt so geht. Also von daher.
Sehr gut.
Genau.
Was heißt jetzt konkret einfach machen für jemanden, der Teams hilft, genau das zu tun?
Einfach machen heißt zum einen, dass ich die Dinge offen anspreche, die mir auffallen, dass ich Zusammenhänge auf den Punkt bringe und auch mal den Finger in die Wunde lege, um einfach ne, darzulegen, woran hakt es denn eigentlich jetzt gerade.
Ja.
Und dann natürlich auch Möglichkeiten, Methoden, ne, Prozessgestaltung anbiete, um diese Themen einfach zu bearbeiten. Und was ich persönlich auch sehr gerne mag, ich mag auch ja, so eine gewisse Erlebnisorientierung oder ne, auch so kreatives Arbeiten, ne? Also jetzt nicht nur denken und Dinge aufschreiben, sondern wirklich auch Dinge auch erleben. Ich bin ein großer Fan auch der Lego Serious Play Methode, weil das einfach wirklich auch was ist, wo man mit den Händen quasi denkt und wo ich einfach immer wieder begeistert bin, wie viel wie schnell und wie viel gute Lösungen dadurch möglich werden, weil einfach, ne, alle sofort einen Blick drauf haben, was quasi die Gedanken des anderen sind. Und ja, das ist für mich einfach machen, einfach auch mal neue Methoden ausprobieren, auch wenn ich erstmal vielleicht angeschaut werde mit ein bisschen Zweifeln oder so, was jetzt echt jetzt? Nee, muss das sein? aber ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht und ja, ich glaube, das ist für mich auch einfach machen, dass ich manchmal die Teams und Führungskräfte so ein bisschen aus der Komfortzone locke.
Sehr gut. Das Lego, das, da habe ich immer die Assoziation, das ist ein Begreifen. Ja. Ich kann plötzlich ein Problem, das ich da mit Lego-Steinen gebaut habe, angreifen.
Ganz genau.
Und davor ist einfach ein erdachtes Thema.
Genau.
Ja. Ja, also ich habe auch eine ganz tolle Erinnerung an einen Workshop, den ich mit Lego-Material habe gestalten lassen. Also es ist eins der lustigsten Workshops gewesen, die ich mich erinnern kann. Und die hatten unglaublich viel Spaß. Also sie haben auch gesagt, Bestes, was, also auch vom Ergebnis her das Beste, was wir jemals hatten bei uns im Team. Und es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass auch ein anderer Bereich im Gehirn tatsächlich am Arbeiten ist. Denn es ist ja analoges Material. Du bist mit Bildern unterwegs, du bist nicht sprachlich unterwegs. Und da kommt natürlich nochmal ein ganz anderer Bereich im Gehirn in die Marktführerschaft sozusagen, als man das vielleicht hätte in Worte fassen können. Und das fördert dann auch nochmal vielleicht wirklich die Themen hinter den Themen zutage, über die man dann ganz ehrlich sich austauschen kann.
Ja, das ist auch meine Erfahrung. Es gibt unheimlich schnell die wirklich wichtigen Themen auf den Tisch, über die man sonst vielleicht drei Tage um den heißen Brei rumreden würde. Das ist echt spannend. Das ist
eine wunderbare Rutsche zu dir, Heike. Ich habe mir aufgeschrieben, Berlin Startup Coaching. Also mehr Klischee zu Berlin fällt mir gar nicht ein.
Dankeschön.
Aber ich finde, du verbindest die drei Themenbereiche so charmant. Was bringst du Startups mit deinem Coaching, womit können die rechnen, wenn du sie unterstützt?
Ja, also bestimmt nicht mit der Unterstützung von einem Businessplan oder wie sie vielleicht ihren Market Fit verbessern können. Da geht es um die Themen, die eigentlich fast schon noch stärker für den Erfolg von der Company, von dem Unternehmen verantwortlich sind, als nur passt jetzt unser Produkt auf einen Markt und schaffen wir das schnell genug auch zu skalieren. Und zwar geht es um mentale Stärke, es geht auch darum, Klarheit zu haben, es geht um viel psychologische Themen und es kommt auch zu kurz. Also es geht auch um zwischenmenschliche Themen, es geht darum, wie kann ich vielleicht mit einem sehr jungen, unerfahrenen Führungsteam, mit dem ich gestartet bin, plötzlich zu einer Company werden, die meinetwegen 80 Leute umfasst, ja. Was ja in einer rasenden Geschwindigkeit passiert. Mhm. Und die Leute kommen rein, also auch die Founder, auch die Gründer, das Gründungsteam mit sehr, sehr wenig wirklich hands-on, also wirklich handwerklich guter Führungserfahrung. Ja. Und darum dreht sich bei mir relativ oft. Also wie kann ich eine bessere Führungskraft werden? Wie kann ich mein Team so stark auch die Rahmenbedingungen schaffen, ja. Dass mein Team sein Bestes geben kann? Wie kann ich Wertschätzung reinbringen ins Team? Denn es ist ja ein sehr, sehr engagiertes Team in der Regel, die sich wahnsinnig reinhängen, die sehr auch so mit ganzer Leidenschaft am Start sind und da natürlich sehr schnell die Gefahr laufen, sich auch auszubrennen. Ja. Also das heißt, wie können wir unsere Kultur auch so gestalten, dass wir uns nicht gegenseitig überfordern, ja. Dass wir auch achtsam sind, einen achtsamen Umgang haben auch mit unseren eigenen Ressourcen, die ja endlich sind. Also wir sind ja nur mit einem Körper am Start. Die Tage haben nur 24 Stunden und davon soll man auch noch 8 schlafen, wenn es gut geht. Sich auch noch ums Privatleben kümmern diese Balance zwischen Privatleben und Arbeit ist auch ein sehr, sehr starkes Thema, gerade für die Gründer, die meistens so, also auch Gründerfrauen, die so um die 30, ja. Anfang 30 sind und auch Familie gründen. Und ich kann mich sehr gut an einen Gründer erinnern, der quasi mit dem Anliegen auch ins Coaching kam, der gesagt hat, ich würde gerne unter Beweis stellen, dass das geht. Du kannst, weil alle anderen sagen, es geht nicht, du kannst eine Familie gründen und gleichzeitig auch eine Firma gründen. Ja. Das geht beides. Natürlich hat es Herausforderungen, aber man kriegt das schon auch gut unter einen Hut. Und das ist natürlich auch ein Rollenmodell, ne? Für die ganze Firma, für alle Mitarbeiter, das halt auch gut zu machen und das auch wichtig zu nehmen.
Also halt mal fest, auf jeden Fall einmal Rüstzeug und Werkzeuge für die Führung, damit es in einem guten Miteinander und auch für sich selber, für den Gründer selber gut funktionieren kann. Mir haben da die klaren Botschaften von dir auf der Webseite so gut gefallen. Da steht drauf Progress over Perfection, also der Fortschritt über die Perfektion zu stellen, Schritt für Schritt sozusagen und nicht einen Perfektionismus hinterher zu hecheln. Ja. Und dann ganz wichtige, ich glaube, da sprichst du diese Zielgruppe deiner Founder schon an, Play. Also das auch spielerisch und mit Experimenten lernen. Und jetzt muss ich aber den letzten Begriff, den du draufstehen hast, unlearn. Ja. Kurz erklären, bitte.
Ja, der war tatsächlich bei mir sehr, sehr wichtig in meiner eigenen Arbeit. Und zwar, ich komme ja aus einem Innovationsteam. Also wir haben Design- und Innovationsarbeiten gemacht für größere Firmen. Wir waren aus dem skandinavischen Bereich ja gegründet und waren ein sehr junges, wildes Design-Team, was dann letztlich von der Unternehmensberatung auch gekauft wurde. Und innerhalb von diesem Kosmos, diesem Spannungsfeld, also einmal hast du ein sehr unkonventionelles, sehr innovationsgetriebenes Design-Team, auf der anderen Seite hast du ein sehr klassisches Unternehmensberatungsteam mit ganz viel PowerPoint-Folien etc. So einen sehr gediegenen Consulting-Ansatz, wie man den so schön kennt. Und wir haben immer gesagt, wir wollen denen eigentlich beibringen, wie sie ihre eigenen Methoden verlernen können. Also daher dieses Verlernen. Und das ist für mich unglaublich wichtig, dass wir auch im Leben nicht dazu lernen, sondern auch Sachen, die wir uns vielleicht angewöhnt haben, die man aber auch anders machen könnte, dass wir die wieder verlernen, um sich dann wiederum auch neue Sachen spielerisch anzueignen und einen neuen Blick auf die Dinge. Also es ist halt so dieses Feste, nee, man muss das nicht so machen, man kann es auch anders machen, man kann auch das Alte verlernen. Und das war sehr, sehr wichtig, so in dem, wie ich so groß geworden bin, in dem kulturellen Umfeld.
Macht wahnsinnig viel Sinn, finde ich. Also da eine andere Form von Loslassen sozusagen.
Ja,
also
das ist mal was,
absolut. Jetzt bist du natürlich in einem Metier unterwegs, die schreiben sich ja auch selber einfach machen auf die Fahnen. Mhm. Also so Founder, die sind ja von 0 auf 100 in 0,4 Sekunden. Mhm. Und ja, die machen nichts anderes, als das einfach zu machen, was sie da tun. Wie bewegst du dich mit deinen einfachen Methoden dann in so einem Umfeld, die dann möglicherweise noch höheres Tempo gehen wollen, als eh schon vertretbar ist?
Ja, der Witz ist ja eigentlich, wenn du Tempo rausnimmst, kannst du meistens Geschwindigkeit erreichen, finde ich. Also ist meine Erfahrung. Denn nur dieses, also vor allem, das hat ja auch mit Kopfheben zu tun. Also wie kriegst du in diesem wahnsinnig schnellen, speed-tempo-getriebenen Umfeld überhaupt die Zeit, den Kopf zu heben und auch rauszuzoomen und von oben drauf zu gucken, was so wertvoll ist und wie kannst du da Tempo rausnehmen, also auch achtsam auf die Sachen drauf gucken, die vielleicht neu sortieren und die nochmal vielleicht anders zusammensetzen, um dann wiederum mehr Geschwindigkeit aufzunehmen. Also auch so ein bisschen wie aufräumen. Nicht so in dem Hassel weitermachen wie gehabt, sondern die Dinge vielleicht auch verbessern. Und ich finde ohnehin, also bei deinem Einfachmachen, man kann es ja auch auf zwei Arten betonen. Genau. Ne? Du kannst ja auch sagen, einfach machen. Mhm. Also Dinge vereinfachen, das heißt Komplexität rausnehmen. Mhm. Das ist tatsächlich auch was bei mir in meiner Biografie immer eine ganz zentrale Rolle gespielt hat. Und eine Kollegin von mir, die hatte mal so als Tagline irgendwo stehen, simple is hard. Und das fand ich so cool.
Ja.
Das hat mich wirklich, es war wie so ein Aha-Moment. Da dachte ich, ja, genau, unsere Arbeit, also wir haben ja im Design immer Komplexität vereinfacht. Mhm. Also wir waren vom Wollknäuel hin zum geordneten, zur geordneten Form. Also wie kriegt man das hin? Dinge in eine elegante Vereinfachung zu bringen. Und das ist was mich persönlich sehr inspiriert, wo auch mein eigener Antrieb da ist und was dann natürlich auch für so eine Startup-Welt eine wichtige Komponente ist, weil die müssen es ja auch wiederum für ihre Kunden, für ihre Nutzer, für den ganzen Markt vereinfachen. Die müssen es erklärbar machen, auch
ohne es zu banalisieren.
Und genau. Und attraktiv zu machen oder auch diese Skalierung halt so zu machen, dass es halt trotzdem noch einfach funktioniert. Also für unser Gehirn, weil wir haben mittlerweile so viel Technik um uns herum, dass unser Gehirn teilweise damit gar nicht mehr so mithalten kann und aus der Steinzeit immer noch so denkt. Ja, also dass wir dann die Sachen eben nicht so bauen, als wäre es so ein Flugzeugcockpit, sondern irgendwie wirklich einfach verstehbare Geräte. Das hat mich tatsächlich schon immer sehr, sehr fasziniert.
Und zum ersten Teil ist mir noch ein Zitat eingefallen. Wenn du es eilig hast, gehe langsam.
Ja, ganz genau, absolut, ja.
Wenn du aber jemanden, der es eilig hat, wirklich wahnsinnig machen willst, dann sag ihm das. Super. Jetzt an alle drei von euch, vom Denken ins Tun. Was ist eure Erfahrung nach der häufigste Stolperstein zwischen der Idee und der Umsetzung?
Ja, es gibt diesen, ich weiß nicht, ob du den kennst, es gibt den Say-Do-Gap. Das ist eines der bekanntesten, erforschtesten Dinge aus der Verhaltensökonomie, also aus der Behavior Science. Und bringt das, glaube ich, sehr, sehr schön auf den Punkt. Die Menschen tun nicht das, was sie sagen. Das heißt, sie sagen zwar, ich will gern nachhaltig reisen oder umweltfreundlich handeln oder was auch immer. So ein klassisches Beispiel oder immer schön meinen Müll trennen, aber sie tun es nicht. Weil wir nämlich faul sind und als Menschen eher das tun, was so das ist auch aus der Verhaltensökonomie, was so dieses Present Me, also das heutige Ich, befriedigt und nicht so gut da drin sind, leider auch für die Gesamtmenschheit, das zu befriedigen, was diesem Future Me vielleicht gut tun könnte. Na, also genauso ist es, man sollte sich eigentlich rechtzeitig um seine Rente kümmern, machen wir aber nicht. man sollte sich vielleicht eher darum kümmern, dass man sich bewegt, Sport macht oder in den Wald geht, wie du vorhin gesagt hast, Bea. Aber dann legt man sich lieber auf die Couch und macht Netflix. Mhm. Das ist halt das, was halt einfach da ist, ist so das Naheliegende. Mhm. Und das zu überbrücken, also dieses Say-Do-Gap, da so eine kleine Brücke zu schlagen, ich glaube, das ist eine Riesenherausforderung, also in unserer Arbeit. Mhm. Da braucht es, ja, was braucht es da? Vielleicht, das war ja auch das, wie du gerade so gesagt hast, was so aus unserer Erfahrung heraus hilft.
Genau. Bea, hast du eine Antwort auf die Frage? Wie könnte man die Brücke schlagen?
Ich habe noch eine andere Theorie. Mir als allererstes ist eingegangen, ne, wie, also kam mir in den Sinn, so was ist das Problem zwischen ich sage oder ich denke, ich habe eine Idee und ich will sie dann umsetzen. Ich glaube, viele Leute scheitern auch zum einen an Perfektionismus, aus der Angst heraus, was könnten jetzt die anderen dazu sagen, wenn ich jetzt mit dieser Idee nach draußen gehe? Also ich sage das tatsächlich das ist jetzt meine ganz ureigene Erfahrung. Wenn du jetzt so ein Business aufbaust und du kommst mit Produkten oder du hast Ideen, was du auf den Markt bringen kannst, dann ist das tatsächlich, habe ich mich selber jetzt bestimmt wochenlang damit beschäftigt, was mich eigentlich hemmt. Und es ist tatsächlich dieses, oder das geht vielen Leuten so, dieses, jetzt muss ich es perfekt machen, statt es einfach mal zu machen. Da sind wir wieder beim Thema. Ja, und das ist jetzt, darum passt das passt jetzt so gut auch zu dem Thema einfach machen, ist diesen Perfektionismus loslassen und einfach mal machen kann. Man kann es doch noch nachstellen. Und man kann ja auch, wenn es floppt, kann man es ja wieder vom Markt nehmen. Himmel, deswegen geht ja die Welt nicht unter. Aber man ist so. Und das habe ich an mir selber, ich habe da jetzt die letzten Wochen tatsächlich stark dran gearbeitet, da steht man sich ja voll selbst im Weg. Ja, mit diesem Anspruch, jetzt muss das super werden. Das muss die Idee sein. Und die darf kein anderer haben. Himmel, wir sind wie viele Millionen, Milliarden Menschen auf der Welt? Die Wahrscheinlichkeit, dass du als Einziger eine Idee hast, ist wirklich äußerst klein.
Ja, das mit der Perfektion kann ich sehr gut nachvollziehen. Mehr, das absolut ist, glaube ich, wirklich was viele hindert, ne? Dass man die Sachen einfach zu sehr durchdenkt und irgendwie für jede Eventualität irgendwie eine Lösung haben möchte, bevor man einfach mal macht. Ein anderer Punkt ist, es gibt ja auch so, ne, Themen, wo man sich wirklich in was Neues hineinwagen muss, dass einfach ganz, ganz viel Ängste auch im Spiel sind, ne? Weil direkt hinter der Komfortzone beginnt ja die Angstzone. Da habe ich aber letztens auch ein sehr schönes Bild gehört, ne? Dass wir, wenn wir sowas Neues vorhaben, ne? Sieht es oft aus wie ein riesiger Ozean. Mhm. Und da kann man natürlich dann denken, oh Gott, das werde ich nie schaffen und das, ne, ist unmöglich, das ist unerreichbar. Wenn man aber nur mal den Zeh reinhalten würde, würde man merken, dass es wahrscheinlich nur ein paar Zentimeter tief ist, dieser Ozean. Also eigentlich nur eine große Pfütze und gar kein Ozean. Deswegen auch da einfach machen, einfach den ersten Schritt mal machen, weil dann sieht unter Umständen die Welt ganz anders aus. Und hinterher fragt man sich, mein Gott, warum habe ich denn jetzt so lange irgendwie gebraucht, ne, um den Zeh da mal reinzuhalten? Hätte ich doch. Also, auch das ist was, ne? Also manche Dinge, die verstehst du einfach erst im Tun, ja, Wege entstehen im Gehen, also von daher diesen ersten Schritt einfach mal machen und manchmal muss man einfach dann auch recht sanft geschubst werden und dann geht's.
Ja, es gibt tatsächlich aus dem Sport, also um Sportroutinen aufzubauen, gibt es ja diesen schönen Hack, sozusagen, man soll sich abends schon die Turnschuhe direkt vors Bett stellen, also dass man wirklich das schon vorher gemacht hat, also erster Schritt, zehnmal reinstecken und vielleicht auch sich sagen, okay, ich laufe halt nur eine Minute.
Ja.
Und dann ist doch länger, aber man ist dann nicht so, dass man denkt, okay, ich muss gleich mal 30 Minuten, dann kommt man völlig geschafft.
Mhm.
Vom Laufen wieder, Schuhe sind da und man sagt, okay, ich gehe mal nur eine Minute. Das wäre sozusagen der kleinste Prototyp, den man sich bauen kann.
Mhm. Das sind also Übungen und Impulse, die ihr anderen mitgebt. Aber was mich jetzt schon noch interessiert, wie helft ihr euch selber, wenn ihr solche Umsetzungsherausforderungen vor euch habt? Wenn der Berg plötzlich vor euch selber steht und nicht vor euren Klientinnen und Klienten?
Ja, also aus dem Sport, ich mache ja tatsächlich wirklich seit Jahren schon jeden Morgen eine halbe Stunde Yoga, manchmal auch 20 Minuten, manchmal auch ein bisschen länger. Mhm. Und das war tatsächlich auch eine Routine, die ich mir über eine Intervention, könnte man fast sagen, wo ich mir selber sozusagen geholfen habe, die aufzubauen. Mhm. Und zwar war das zu der Zeit, wo mein Sohn auch Gitarre lernen sollte und er hat es aber auch nie gemacht. Also, also dieses Üben zu Hause, mhm, das ist ihm auch wahnsinnig schwer gefallen. Dann haben wir uns gegenseitig sozusagen so eine Wette abgeschlossen, was auch, mhm, hilft. Also wiederum, ne, wer ist dein Schiedsrichter, dass du es auch wirklich machst? Dann habe ich gesagt, okay, ich stehe jeden Morgen um 6 Uhr auf und mache diese halbe Stunde. Und er hat sich auch committed und hat gesagt, er übt einmal die Woche zu dem und dem Zeitpunkt Gitarre. Und dann ist natürlich die Frage, was passiert, wenn du es nicht machst?
Ja.
Und jetzt kommt der Trick. Bei ihm war es, wenn er es nicht macht, geht er im Dortmund-Trikot eine Woche lang in die Schule, mhm, und zum Fußballtraining. Und man muss dazu wissen, er ist Bayern-Fan, so die totale Sprachung gewesen.
Okay.
Also wirklich
richtig schwere Sanktion.
Richtig schwere Sanktion gewesen. Und bei mir war es dann so, ich habe dann gesagt, okay, ich gehe dann eine Woche im Dortmund-Trikot auf die Arbeit, wenn ich mich nicht dran halte. Und das hätte ich sogar noch gemacht. Das war bei mir gar nicht so abschreckend. Mhm. Ich wusste dann aber, ich muss mir das Trikot von jemandem ausleihen, wo ich wusste, nee, dieses Trikot von dieser Person will ich auf gar keinen Fall.
Also, okay. Also, weil ja, der ist die Strafe.
Das war so eine abschreckende Vorstellung dann tatsächlich bei mir, dass ich das jeden Morgen gemacht habe. Und man sagt ja, wenn man das dann so 3 Wochen, 4 Wochen gemacht, ja, hat, dann ist es wie Zähneputzen. Dann merkst du plötzlich, dass du es brauchst. Mhm. Und den Punkt habe ich irgendwann erreicht. Ja. Aber halt nur mit diesem Trick, ne?
Ja, stimmt, also
mit meinem sehr strengen Sohn, der wirklich jeden Morgen da um die Ecke kam und gecheckt hat,
okay,
was ich auch mache. Also das kann schon auch helfen, sich gegenseitig auch das Versprechen abgeben, mhm, und dann halt zu gucken, was machst du, wenn du dich halt nicht dran hältst.
Mhm. Mhm. Glaubst du sonst noch Hacks, die ihr anwendet, wie ihr euch selber überlistet, wie ihr euch gegenseitig kontrolliert?
Na, also Kontrolle brauche ich nicht mehr. Nee, ich seit bestimmt 6 Jahren schwöre ich auf meine Atemübungen, die ich tatsächlich dann unbedingt jeden Tag mache. Wenn es mal stressig ist, dann lasse ich sie auch gerne mal weg. Aber es gibt auch Tage, da mache ich mehrere, weil dann habe ich irgendwie so ein, weiß ich nicht, geht es mir nicht gut? Oder dann kommt, weißt du, hast du irgendwas, wo du denkst, boah, du bist voll aufgeregt oder hast Angst für irgendwas? Dann mache ich Atemübungen. Morgens mache ich Atemübungen, die mich so ein bisschen, ich habe welche, die erden mich, ich habe welche, die aktivieren mich. Und ich habe so eine feste Routine am Morgen. Und dann habe ich halt so ein paar Übungen, dass wenn ich merke, jetzt bin ich unfokussiert, stehe ich mir selbst im Wege, jetzt nimmt hier wieder mein kleiner Kritiker überhand. Genau dann in solchen Momenten setze ich mich hin, mache die Augen zu, mache meine Atemübungen. Das ist 100% zuverlässig und hilft, ja, immer.
Aber das machst du ja schon, Bea. Mir geht es ja um die Themen, wo du sagst, da würde ich gern von der guten Idee, von dem, was ich weiß, was mir gut tut, auch tatsächlich in die Umsetzung kommen. Also wo schlägst du die Brücke über das Say-Do-Gap, wie wir vorhin gehört haben?
Muss ich gerade überlegen. Ich mache regelmäßig Sport. Das mache ich alles schon. Aber ich sage jetzt, es war jetzt nicht. Nein, das stimmt. Nein, das wollte ich nicht sagen. Aber also der regelmäßige Sport zum Beispiel, das ist jetzt nichts, was mir leicht fällt. Das mache ich jetzt nicht. Springe aus dem Bett und sage, juhu, ich darf Sport machen. Nein, Sport ist furchtbare Quälerei. Ich denke bei diesem Sport immer nur an den Moment danach unter der Dusche, wenn ich es geschafft habe. Deswegen mache ich Sport, weil der Moment so schön ist. aber im Punkto Sport muss ich sagen, habe ich halt, da bin ich so ein bisschen in Konkurrenz mit meinem Mann, der sehr sportlich ist. Und du willst ja dann auch nicht körperlich so hinterherhängen. Und wenn der 5-mal die Woche ins Fitnessstudio geht, dann habe ich so den inneren Drang, dass ich zumindest 3-mal gehe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich persönlich den Gap übertrete, aber ich werde so drüber geschliffen, so drüber gezappt. Und das hilft am Ende auch. Das ist so eine, du brauchst halt dann vielleicht auch manchmal jemanden, der dich motiviert, ne? Also gibt es ja oft so, gerade Sport, das ist ja so ein Thema, wenn jemand hast, der das gerne macht und dich so mitzieht, dann darf das auch sein. Dann darf, muss es nicht immer so zwingend aus deinem eigenen Antrieb kommen. Wichtig ist ja am Ende, dass du es machst.
Ich verstehe, du bist eher beim Zuckerbrot zu Hause. Heike ja. Nimmt lieber die Peitsche.
Das Wort mit Zitrone, ne?
Sehr gut, der Vergleich.
Jetzt müssen wir nur kurz über Coaching reden. Heute ehrlich, lebendig, individuell, aber wie erlebt ihr die Entwicklung der Coaching-Szene aktuell?
Ja. Habe ich heute erst einen LinkedIn-Post zu gelesen und auch kommentiert. In dem Post ging es darum, dass oft jungen Menschen, die jetzt noch nicht so super viel Lebenserfahrung aufgrund ihres Alters haben, schreibt man denen ja meistens zu, dass die keine guten Coaches sein können. Finde ich jetzt per se nicht, weil es kann ein 25-Jähriger mehr Lebenserfahrung haben als mancher 50-Jähriger. Das Maß einer. Ja. Was ich aber finde, ist, dass diese Branche so inflationär geflutet ist mit irgendwelchen Möchtegern-Superhelden, die glauben, sie haben die Welt verstanden. Und da der Begriff nicht geschützt ist, finde ich, ist das wirklich schwierig. Und ich bin mittlerweile so, dass ich sage, ich nenne mich, also ich will auch das Wort Coach eigentlich gar nicht mehr benutzen. Lieber nenne ich mich Impulsgeber oder Begleiter oder was auch immer. Aber dieser Begriff Coach ist tatsächlich, für mich ist es ein schwieriger. Ich weiß ja nicht, wie Heike und Evelyn das sehen, aber ja, ich reibe mich da so ein bisschen dran.
Ja. Ja, also ich finde aus, ist kein Begriff, der sich gut erklärt, der sich gut zur Differenzierung auch verwenden lässt. Mir ist immer wichtig zu betonen bei mir selber, dass ich tatsächlich auch eine sehr fundierte Ausbildung habe, denn dieses einfach nur Coach sein, ja, sehe ich natürlich auch sehr, sehr stark. Es ist kein geschützter Beruf. Leider, und da gibt es wirklich sehr, sehr große Qualitätsunterschiede. Bei mir, auch bei der Generation, wo ich unterwegs bin, ist es tatsächlich so, dass halt auch gesucht wird nach, also explizit gesucht wird nach Coaches, nach systemischen Coaches, dass die Leute auch eigentlich informiert sind, was macht eine gute Coach-Ausbildung aus und wonach gucke ich aus, wenn ich mir einen Coach suche. Das sind tatsächlich auch Leute, die sehr informiert unterwegs sind, auch auf dem Markt. Und ja, also was wofür alternative Begriffe dafür geben könnte, da ist mir auch noch nichts Schlaues eingefallen, leider.
Ja, also ich finde auch, der Coaching-Begriff ist ein Stück weit verbrannt in manchen Branchen. Andererseits, eben in der Ausbildung lernt man ja auch sehr genau, was ist der Unterschied zwischen Coaching und Beratung. Ne? Deswegen, also klar, ich bin teilweise auch beratend unterwegs, dann aber auch wieder coachend. Ja. Was sind andere Begriffe? Mentor, Sparringspartner. Also ich sehe mich tatsächlich auch ganz oft als Sparringspartner, weil ich schon einfach Dinge spiegle, weil ich einfach auch manchmal vielleicht eine andere Perspektive gebe oder einfach nur so als Sounding Board auch fungiere. Also von daher habe ich da schon auch unterschiedliche Rollen, die ich wahrnehme. Ich nenne mich auch Teamcoach, ja, weil ich Teams auch wirklich coache, und ich denke, das ist auch ein, ich lasse mich davon nicht abbringen, weil wie du auch, ich denke auch, ich habe eine fundierte Ausbildung und ich weiß auch, was ich tue, wenn ich coache, hänge jetzt aber auch nicht so an dem Begriff, ja. Und ich denke, wichtig ist einfach, ja, welches Problem kann ich oder können wir lösen, ne? Welchen das ist vielleicht eher das, was zählt, die Ergebnisse, die wir damit erzielen.
Ja. Na, spannend, ich meine, im Hinblick auf was du ja auch gefragt hast, die Zukunft des Coachings ist ja auch, also auch Themen, mit denen ich mich jetzt intensiv beschäftige, ist, was macht KI für das klassische Coaching, also für das 1:1? Wir sind ja viel auch im Gruppensetup oder sag ich mal, besonderen Formaten unterwegs. Aber was macht das jetzt für das klassische Coaching? Weil ich meine, es gibt ja mittlerweile tatsächlich ganz brauchbare, sag ich mal so, erste KI-Coaching-Tools, wo dann der Otto-Normalverbraucher am Ende vielleicht denkt, naja, das kann ich selber lösen mit so einer KI. Ich bin gespannt, also da, ich habe da keine Antwort drauf, weil ich es auch tatsächlich nicht weiß, weil am Ende des Tages Verbundenheit, Menschlichkeit, dieses auch, was wir spüren einander und diese Themen, das wird eine KI nicht ersetzen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass zumindest jetzt am Anfang, wo dieser KI-Hype auch relativ hoch ist, das schon einen Einfluss haben wird auf den Sektor Coaching.
Ja,
denke ich.
Ich führe noch mal ins Treffen. Auch uns gefällt ein physisches Treffen besser, als sich nur online zu sehen. Und das wäre noch mal eine Stufe härter. Da hat man es nicht mal online mit einem Menschen zu tun, sondern tatsächlich nur mit einer Maschine, die möglicherweise ja, brauchbare Ergebnisse liefert. Und ich will das ja gar nicht kleiner machen, als es ist. Aber man muss, glaube ich, schon auch da die Kirche im Dorf lassen und sagen, Moment, das wird alles nicht persönliche Begegnungen und eine andere Art von Beziehung ersetzen. Das wird nicht passieren, glaube ich.
Also das, nein, das glaube ich auch nicht. Ich glaube aber trotzdem, dass es Einfluss hat, weil, weißt du, buche ich mir eine Coachingstunde für, keine Ahnung, Tagessatz oder Stundensatz oder versuche ich es erstmal mit einer KI? Also
ja.
Das sind auch immer so, ich glaube, da spielen auch solche Themen eine Rolle.
Ja, da bin ich aber auch Pragmatiker und muss sagen, okay, wenn ihm die KI dem Klienten schon so hilft, dass er die Begegnung oder den persönlichen Austausch gar nicht mehr braucht, bin ich genauso happy damit. Solange es dem Klienten sozusagen hilft, würde ich dem auch nichts wegtun. Dann darf er das auch nicht verwenden. Das soll ja die Kategorie, wir machen einen Topfenwickel, weil das genauso bei Halsschmerzen hilft, als wäre irgendeine Tablette vom Arzt.
Ja, ich mache mal Topfenwickel, stimmt.
Ein bisschen an den Haaren herbeigezogener Vergleich. Jetzt haben wir es eh schon ein bisschen angesprochen, das Miteinander statt Konkurrenz, das ist mir ein besonderes Anliegen, weil ich glaube, und damit auch die Frage an euch, wie erlebt ihr denn den Austausch unter Kolleginnen in der Coaching-Branche? Findet ihr, wir haben da mehr Miteinander oder wird das sehr leicht auch als Konkurrenz wahrgenommen und man schottet sich da in dieser Coaching-Szene, in dieser Berater-Szene auch mal ab?
Du meinst untereinander?
Ja. Ihr werdet ja auch anderen viel begegnen. Und
ja, also ich würde aus meinem Netzwerk heraus sagen, eigentlich ist ausschließlich das Erste. Also es ist ein Miteinander, es ist jetzt kein...
Ja.
Man zieht ja auch vielleicht immer das an, was man gut findet. Also mir sind jetzt tatsächlich noch keine Coach-Kollegen oder Kolleginnen begegnet, wo ich das Gefühl gehabt hätte, da muss ich gucken. Also selbst wenn jemand in der gleichen Nische unterwegs ist, man kann sich ja immer ergänzen.
Ja.
Und es hat jeder einen eigenen Stil, es hat jeder eine eigene Handschrift und es bringt jeder was Besonderes mit und ich glaube ganz, ganz stark ans Teilen. Also ich bin auch jemand, der sehr viel Wissen teilt, auch mit Coach-Kollegen und Kolleginnen permanent im Austausch ist. Ich liebe Peer-Group-Arbeit, ich liebe Supervision. Ich mag es einfach, mich inspirieren zu lassen und auch sozusagen als Geschenk dann auch die Sachen weiterzugeben, die mir geholfen haben oder Dinge halt zu teilen untereinander.
Ja.
Das ist mir ein ganz, ganz großer Wert. Und das habe ich eigentlich auch so zurückerlebt mit den Leuten, ja, mit denen ich zu tun habe. Und es ist wirklich ein Geschenk, also auch mit euch zusammen da im regen Austausch zu stehen, ja, und die Perspektiven zu teilen. Ja.
Ich wollte gerade sagen, wir sind ja eigentlich ein gutes Beispiel für, wie es, also, und so kenne ich es auch. Ich kenne es auch nur so. Also man teilt. Ich bin auch so ein Freund von Teilen, weil ich meine, wir haben ja alle, wir wollen ja etwas in die Welt bringen. Und ja, wenn wir es alleine in die Welt bringen, nun ja, da müssen wir ganz schön viel arbeiten, um ein paar Leute zu erreichen. Und je mehr wir sind, desto effizienter ist ja die Botschaft verteilt, die wir in die Welt bringen wollen. So sehe ich das immer. Und ich finde es auch sehr, so wie du sagst, Heike, es ist so inspirierend auch mal, ne, zu hören, wie arbeiten andere. Ich finde es auch ganz toll, Dinge zusammenzumachen, weil ich auch in der Arbeit so direkt, ne, vor Ort, wenn du mit einem anderen Trainer oder Kollegen im Workshop bist, es ist so unglaublich, jeder hat so eine ganz eigene Art und Weise, Dinge zu tun, und das finde ich zum Beispiel immer super inspirierend, und da kann ich, dabei lerne ich richtig viel. Das ist so, ja. Und darum bin ich auch tatsächlich ein großer Freund von Miteinander.
Kann ich dazu stimmen? Also mir geht es auch so, ne, dass ich sehr gerne teile und auch sehr profitiere. Habe aber auch schon erlebt, ne, dass es durchaus einige gibt, die sich ungern in die Karten schauen lassen, die auch sehr, ne, abgrenzend sind. Und also auch das gibt es da draußen. Also umso schöner, dass wir uns hier gefunden haben und auf einer anderen Ebene auch zusammenarbeiten können. Vielleicht auch, weil jeder so ein bisschen eine eigene Nische hat. Weil ich einfach auch finde, dass man einfach unheimlich profitiert, wenn man voneinander lernt und einfach auch einen anderen Blick kriegt oder auch mitkriegt, wie andere die Dinge machen. Von daher ist mein Plädoyer auch auf jeden Fall fürs Miteinander. Aber wie gesagt, ich habe auch schon anderes erlebt.
Ich finde es immer unheimlich wichtig, dass man sich in Netzwerken auch so offen bewegen kann, damit man dann Punkte irgendwie anders zusammenführen kann, als man es ursprünglich gedacht hat. Ja. Und jetzt zum Beispiel in unserem Fall weiß ich, okay, wenn in Berlin was ist, in München was ist, in der Schweiz oder in der Steiermark was ist, dann habe ich da einfach Anker vor Ort, wo ich mich hinwenden kann, vielleicht nicht mal um ein Thema oder einen möglichen Auftrag dorthin zu spielen, aber auch euer Netzwerk wiederum zu nutzen, um zu wissen, wo könnte man denn am besten dem, der angefragt hat, um irgendwas, was auch immer das war, am besten helfen. Die Antwort darauf ist ja nicht immer, ich kann dir am besten helfen, sondern eigentlich wollen mir sofort fünf andere ein, die das genau
können. Genau, das geht mir auch ganz, ganz oft so, dass ich dann irgendwie im Kopf schon überlege, okay, wen könnte ich da jetzt aus dem Hut zaubern? Und meistens habe ich da einen Namen.
Man muss nicht immer selber die Lösung haben. Ja. Dem Klienten oder dem Anfragenden ist am meisten geholfen, wenn man ihm eine weitere Idee liefert, wohin sich hinwenden kann.
Ja, absolut.
Jetzt haben wir ja durch dieses Programm gekommen. Was hat es euch gebracht? Was war euer größter persönlicher Gewinn aus diesem Kursprogramm?
Diese Gruppe, sicherlich. aber mir einfach auch nochmal sehr stark meine Positionierung oder meine Nische zu schärfen, also wirklich auch den Mut überhaupt zu haben, mich auf festzulegen. Das war für mich eigentlich so mein größter Gewinn, plus viele andere tolle Sachen, die ich da gelernt habe und die wir auch sicher weiter nutzen wollen. Aber ich würde sagen, so dieses, ne, diesen Mut wirklich zu sagen, ich fokussiere mich auf eine Nische, das war für mich ein großer Schritt, über den ich auch nach wie vor wahnsinnig happy bin.
Ja, das mit der Nische war es auch bei mir. Und ich kann mich noch daran erinnern, wie wir dieses eine Bild bekommen haben im Programm, die Nische ist eigentlich wie Klamotten anprobieren. Das fand ich sehr, sehr stark. Also du kannst schauen, steht mir das, ist mir vielleicht ein bisschen zu groß oder zu weit oder zu eng. Und vielleicht in einem Jahr kannst du auch sagen, nee, steht mir vielleicht doch nicht so gut. Und du kannst es auch nochmal verändern, also auch, ne, andere Klamotten anziehen, eine andere Jacke statt dieser lilanen, vielleicht eine goldene Glitzerjacke anziehen, was auch immer. Und das hat mir wirklich geholfen, das so loszulassen, dass ich dachte, okay, ich muss jetzt diese perfekte Nische finden und muss die so definieren, dass ich damit 10 Jahre lang happy bin. Das muss es auch nicht sein, sondern es ist für den Moment, das, was ich jetzt rausgesucht habe, war eh ein Bereich, in dem ich sehr, sehr viel unterwegs war, der mir Spaß gemacht hat. Und das nochmal enger darauf zuzuschneiden, hat mir eigentlich Fokus geschenkt. Also das, durch diesen Fokus bin ich nochmal tiefer in den Themen drin und das hilft ja dann auch, sich einfach ja wirklich auch um die Themen zu kümmern, die einem Spaß machen. Und das andere, das große Geheimnis ist ja, trotz Nische, die anderen Sachen, die bleiben ja trotzdem. Genau. Also ich habe auch noch Klienten, die vielleicht aus einem ganz anderen Segment kommen und die, solange man es irgendwie abdecken kann, sind die ja weiterhin noch da. Das heißt, man ist nicht nur so ganz monokulturell.
So geht es mir, ja, genau. Ne? Genau, so geht es mir. Ich bin sehr froh, diese Nische definiert zu haben. Und es hat mich geistig freigespielt, ohne Ende. Total, weil, ja, ich habe jetzt zwar auch nicht viele Kunden, die außerhalb dieser Nische sind, aber den Bauchladen loszulassen, den ich vor mir hergetragen habe, das war einfach ein Befreiungsschlag.
Befreiung, ja.
Ja.
Also gut, ich war jetzt nicht ganz so schnell wie ihr, ne? Ich habe ja ein bisschen länger gebraucht mit meiner Positionierung, aber ich kann verkünden, seit ungefähr 2 Wochen habe ich sie jetzt auch gefunden, die Nische. Diese. Aber also was ich dort gelernt habe im Programm, hat natürlich jetzt weitergetragen. Ne? Also ich konnte immer mit den gleichen Tools und Mitteln weiterarbeiten. Was ich aber für mich noch viel, wie soll ich sagen, was ich im Täglichen auch gut brauchen kann, ist dieses, wie schreibe ich gute Texte? Wie denke ich aus der Sicht meiner Kunden? Wie kriegen, also wenn ich an deren Probleme denke, und das ist ja egal, ob ich jetzt ein neues Produkt entwickle oder so, aber diese Denkweise, die wir dort gelernt haben und auch diese gute Texte schreiben oder worauf kommt es an, wenn du gute Texte schreiben willst, das muss ich sagen, davon profitiere ich tatsächlich fast täglich. Ja.
Das stimmt, das kennt man bei dir auch sehr gut, Bea. Also deine LinkedIn-Posts, die sind ja Zuckerstückchen, möchte ich fast sagen.
Danke.
Ja, ihr Lieben, jetzt sind wir da auf der Engalm und ich muss euch schon die Frage stellen, warum ist dieser Ort perfekt für unser Treffen?
Ich habe die ganze Zeit diese Kühe vor Augen. Ich habe jetzt aber noch nicht überlegt, was das mit dem, wie ich da jetzt eine smarte Begründung herleite. Es ist einfach nur so ein Bauchgefühl jetzt gerade bei mir. Es ist einfach schön. Es ist einfach schön hier.
Einfach unschön nämlich.
Einfach unschön. Das kann man schon nehmen, oder?
Das nehmen wir mal.
Das kann man schon nehmen.
Das nehmen wir mal.
Und es gibt hier wenig Ablenkung. Das heißt, wir können uns ganz auf uns konzentrieren.
Ja. Hängt gehört ja auch ein bisschen mit dem Nieselregen zusammen, aber sonst wäre hier mehr Ablenkung unterwegs. Aber ich glaube, wir haben gut getimt. Das passt. Was habt ihr für euch persönlich da schon gespürt? Was war da? Hat schon was getan mit euch? Jetzt sind es kurz da, gell?
Du meinst der Ort?
Ja.
Der Ort. Also es ist, als wäre man irgendwie sofort. Also bei mir ist es so, ich fahre ja auch gern wirklich in die Natur und bin gern auch so punktuell in der Natur. Also so wie du es vorhin beschrieben hast, Bea, der Effekt ist einfach so schnell da. Und bin auch ein Waldmensch. Und jetzt auch hier zu sein, versetzt mich sofort in eine absolute Entspannung. Also man vergisst so vieles, was noch so im Kopf war und ist einfach nur hier in dem Moment und atmet. Und ist in einer guten Luft. Mit den wunderschönen Tieren. Das ist echt toll.
Und das mit der guten Luft, ne, ist klar, wenn man aus Berlin kommt, ist das natürlich super Luft.
Berlin hat wirklich richtig viel Grün. Ich wohne ja da auch
im
grünen Pankow. Es hat, wenn man so drüber schaut, es ist so viel Grün. Aber natürlich, klar, es ist jetzt nicht hier die Engalm. Zum Glück.
Zum Schluss möchte ich noch die Frage stellen, was wird euer nächster mutiger Schritt sein, beruflich und privat?
Ja, du stellst hier Fragen.
Ja.
Aber ehrlich. Weil es gar nicht mein Hirn so schnell denken kann. Moment, muss erst mal nachdenken. Beruflich gibt es bestimmt, also für mich zumindest, mehrere mutige Schritte. Da geht es von jetzt mal über erste Pakete, Produkte mir Gedanken machen, die jetzt so außerhalb von den in Unternehmen Trainings geben und Workshops geben und so, die ich da anbieten kann. Das ist mal das eine. Und jetzt sage ich es laut, damit ich mich committe. Ich habe überlegt, ich könnte mal ein Buch schreiben.
Oh.
Da wollten wir hin.
Ja, das wollte ich schon immer gerne. Ich schreibe ja eh gerne, ne? Wie ihr wisst. Und ja, ich gedacht, es wäre nochmal also eine gute Idee. Nicht nächste Woche, das sage ich auch gleich hinterher.
Na gut, vielleicht kommen wir mal gar nicht so schnell auf einen mutigen Schritt. Vielleicht fällt es euch leichter, einen Satz, den ihr den Hörerinnen und Hörern mitgeben wollt.
Toll, erst committe ich mich auf einen mutigen Schritt und dann machst du und dann haust du die Bremse rein. Ich glaub's aber ja, nicht.
Also Bea, also das Buch ist ja kaum mehr zu toppen, also bitte.
Einen Satz, ja, einen Satz, ja. Einen meiner Lieblingssätze. Angst beginnt im Kopf, Mut auch.
Ja. Angst beginnt im Kopf, Mut auch.
Ich lege noch einen hinterher. Einer meiner absoluten Lieblingssätze ist fast eher eine Frage. Als eine Aussage ist, was, wenn es gut wird?
Ja, den mag ich auch, den frage ich auch ganz oft.
Ja. Evelyn, hörst du auch noch an?
Ja, er kommt gerade. Erfolgreiche Teams fallen nicht vom Himmel. Sie müssen sich erst entwickeln oder sie entwickeln sich. Das war jetzt kein schöner Satz. Nochmal. Erfolgreiche Teams fallen nicht vom Himmel. Sie entwickeln sich.
Okay. Gut. Ja, einer, der mich schon lange begleitet und heute auch speziell zum Wetter passt, ist, ich freue mich, wenn es regnet, weil wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.
Ja.
Echt passt das.
Die letzte Frage, die ich euch heute stelle, mit einem kurzen, einfachen Satz zu beantworten, für jede von euch. Was bedeutet euch einfach machen? Und könnt ihr das in einen Satz packen?
Na, für mich ist es Prototyping. Also man prototypisiert etwas, was man als Idee hat und fängt mit einem ganz einfachen, man sagt ja manchmal auch so shitty first, mit einem ganz schlechten ersten Entwurf an. Und den nimmt man erstmal und holt sich Feedback. Mhm. Und dann verbessert man es nach und nach. Mhm. Also das ist, ne, das, was es einem auch die erste Hürde vielleicht nimmt, dass man einfach die erste Version von dem, was man vorhat, vielleicht so, jemand hat mal zu mir gesagt, meine erste Webseite, die muss eigentlich so ausschauen, dass es dir peinlich ist, die zu teilen. Dann ist es dann, das ging nämlich noch weiter. Dann hat sie gesagt, andernfalls hast du zu lange gewartet. Und ich dachte, genau, das ist der Punkt. Ja. Wir trauen uns manchmal nicht, mit diesen ersten Entwürfen halt irgendwie schnell rauszugehen, weil wir einfach zu lange warten. Denken noch eine Schleife und man muss nochmal drüber nachdenken und es ist noch nicht gut genug und man iteriert es dann nochmal. Nee, einfach fang mit einem kleinen Prototyp an. Mhm. Mach's dir leicht und teste den. Hol dir Feedback.
Frag andere. Das war jetzt ein Satz mit ganz vielen Beistrichen und Absätzen, aber es war ein
und
Satz.
Dann und Leerzeichen.
Nicht so geschnitten.
Mein Satz wäre, wenn es irgendwie grummelt im Bauch, aufgrund von irgendwas, was nicht ganz passt, einfach ansprechen. Einfach drüber sprechen. Mhm. Hilft.
ich weiß gar nicht, ob ich einen Satz, ja, ich überlege, aber ich glaube, mein Satz ist tatsächlich, also einfach machen, dafür, das stehe ich eigentlich auch für, normalerweise, ich probiere viele Sachen aus, bin ja, habe ganz viele Interessen und wenn ich was Neues mache, wie jetzt, habe ich dieses Jahr angefangen mit Gärtnern, ich mache einfach, ich lese da jetzt nicht 1000 Bücher, sondern ich ziehe Pflanzen, dann haue ich die in die Erde und entweder wachsen sie oder ich lerne, Punkt.
Ja, genau, oder du lernst, das ist nämlich super, ja.
Sehr gut, ihr Lieben. Vielen Dank für so viel Offenheit. Hat irrsinnig Spaß gemacht. Das war ein Experiment. Ich habe noch nie mit drei Personen auf einmal einen Podcast gemacht. Auch eine neue Erfahrung für mich. Haben wir jetzt einfach gemacht. Und
gut gemacht, oder?
Natürlich gut gemacht. Was denn sonst? Wunderbar ist das gelungen, finde ich. Bedanke mich recht herzlich. Super, dass ihr so unkompliziert einfach mitgemacht habt. Wie immer hat keiner von den Damen, niemand hat gewusst, welche Fragen ihr da stellen will. Es gibt keine Chance zur Vorbereitung. Wir wollen das einfach frei Schnauze hören, was da in den Gedanken los ist. Und das ist, glaube ich, wieder sehr gelungen. Danke, Bea. Danke, Evelyn. Danke, Heike. Danke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Danke.
Danke.